Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des GFL-Podcasts. Wie immer mit mir Chris und Felix, meinem Co-Host. Ja, eigentlich nicht ganz, aber meinem Mitstreiter auf jeden Fall heute. Hi Felix.
Hi, grüß dich.
Ja, ich bin so ein bisschen verwirrt, weil Co-Host würde ja auch bedeuten, dass du hostest. Und eigentlich teilen wir uns ja die Host-Wochen immer so auf zwischen hin und her. Ne, einmal du, einmal ich. Deswegen ist Host in dem Moment nicht ganz richtig. Aber gut, eigentlich auch nicht wirklich interessant. Gut, ja, warum sind wir heute hier? Wir machen heute so eine kleine Zwischenepisode, in der wir zum einen so ein bisschen einen Ausblick auf die kommenden Spiele geben und euch einfach mal sagen wollen, welche Spiele wir für besonders interessant halten und was daran so interessant ist. Und zum anderen wollten wir diesen Freitag dann demnächst häufiger mal dazu nutzen, um so Dinge zu besprechen, die uns auf dem Herzen brennen, auf der Seele brennen. Weil wir in der Dienstagsfolge ja in der Regel nicht so viel Zeit dafür haben werden, weil einfach viele Spiele zu analysieren sind und andere Dinge dann da Vorrang haben und dann dementsprechend daran uns einfach die Zeit ein bisschen fehlt. Deswegen haben wir uns gedacht, schaffen wir mal den Hashtag, Felix?
Oh, jetzt bin ich gerade überfragt, TGIF?
Nee, nicht TGIF, aber ne, trotzdem TGIF natürlich, aber Hashtag FFAF,
ach so.
Was so viel heißt wie... Genau. Was so viel heißt wie Hashtag Free for All Friday. Wir haben uns gedacht, okay, wir brauchen so ganz im Sinne der Bauersucht-Frau-Tradition so eine Alliteration und dann ist uns eingefallen, okay, Free for All Friday. Ja, vielleicht nicht ganz richtig eine Alliteration.
Ich frage mich auch gerade, wo die Alliteration bei Bauersucht-Frau ist.
Nee, bei Bauersucht-Frau ist keine Alliteration, aber ist das Vera in Wien? Ich weiß das gar nicht so genau. Auf jeden Fall, die ist doch bekannt dafür, dass sie irgendwie immer den schmusigen Schmatzer aus dem Schwäbischen, weiß auch immer. Also es wird doch da immer sehr viel mit Alliteration gearbeitet und deswegen ist das vielleicht, naja, wahrscheinlich ist es auch nicht so bekannt, wie ich denke, dass es bekannt ist, aber bei mir ist es immer so im Hinterkopf, wenn ich an Alliteration denke, dass man da, ja, nicht so hochwertiges Fernsehen mit in Verbindung bringt.
Okay.
Aber okay, da sind wir wieder bei einem anderen Podcast, wo wir dann mal über solche Sachen reden können. Ja, lange Rede, sehr lange Rede, kurzer Sinn. Genau, wir sind heute hier außer der Reihe, wobei außer der Reihe vielleicht nicht unbedingt, aber wir sind auf jeden Fall hier und wollen das Ganze auch speziell kurz halten, weil wir wissen, dass wir ganz gerne mal so ein bisschen viel reden, wie man jetzt in den letzten knapp 3 Minuten gesehen hat. Und würde sagen, wir fangen jetzt einfach erstmal mit den Spielen an, die für uns besonders interessant erscheinen, Felix, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also quasi, was du gerade eben gesagt hast, der Freitag einfach für euch als Einstimmung auf den Sonntag. Man fiebert die Woche hin, endliches Wochenende, jetzt kann man sich drauf einstellen und wir wollen das machen mit euch und die Spiele besprechen, die wir für besonders wichtig, für besonders sehenswert halten. Und ich starte einfach mal mit dem ersten Spiel. New England Patriots bei den New Orleans Saints. Das ist eins der 7-Uhr-Spiele. Hat auf jeden Fall extreme Bedeutung, denn beide Teams könnten 0-2 ein Team von beiden wird am Ende 0-2 da stehen haben. Es sei denn, es gibt ein Unentschieden, wovon ich jetzt mal nicht ausgehe.
Ja.
Und das wäre in der Tat etwas Außergewöhnliches. Also sowohl für die Patriots noch mehr als auch für die Saints, die natürlich beide mit ganz anderen Vorstellungen in die Saison reingegangen sind und jetzt eben schon so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand, will ich nicht sagen, aber auf jeden Fall schon einen gehörigen Druck haben. Denn 0-2 wäre für beide Teams wirklich, Horror. Das Schlimmste, was passieren könnte.
Definitiv. Also es gibt einige Talking Points da. Wir könnten da wirklich sehr lange über dieses Spiel reden. Wollen uns aber halt kurz halten. Was ich noch ganz gerne dazu reinschmeißen wollte, ist ein Stat, die mir über den Weg gelaufen ist. Und zwar, dass seit 2007 Teams, die mit 0-2 in die Saison gestartet sind, von diesen Teams haben nur 10% es danach in die Playoffs geschafft. Also das ist, gut, vielleicht nicht die aussagungskräftige Stat überhaupt, aber es ist schon ein interessantes Stat. Und nun ja, New Orleans, New England sind natürlich beides Teams mit Playoff-Aspirationen. Insofern ein wichtiges Spiel, auch durchaus ein sehr spannendes Spiel, weil es ist zwei sehr offensiv starke Teams zumindest sind. Das wird sicherlich unterhaltsam werden.
Wird interessant. Es gibt viele, wie du angesprochen hast, viele Implications in dem Spiel. Also ist New England vielleicht overrated? Können die Saints ihr Running Back-Problem mit Adrian Peterson in den Griff bekommen wieder? Und was macht Brandon Cooks, wenn er zurückkommt an seine alte Wirkungsstätte?
Genau.
Im Mercedes-Benz Superdome. Das wird auf jeden Fall interessant. Also das auf jeden Fall rot markieren. 7 Uhr, CBS, New England at New Orleans Saints.
Und Tony Romo ist der Colorman.
Ja, sehr gut. Tony Romo, das ist ja der neue Nostradamus der NFL.
Genau. Das ist er. Ja, ist natürlich sehr gut angekommen mit seinem Debüt.
Ja.
In der
Ich finde ihn aber auch gut. Ich mag ihn. Ich finde ihn jetzt schon sehr gut.
Kann ich so. Okay, ja, dann mache ich mal weiter mit dem nächsten Spiel. Ich würde fast sogar sagen, das zweitbeste Spiel an diesem Wochenende. Zumindest aus meiner Sicht, und zwar ist das Green Bay at Atlanta. Ja, eigentlich muss man auch nicht so viel dazu sagen, warum das Spiel gut ist. Also Green Bay, der Top-Favorit in der NFC, seitdem sie letzte Woche Seattle geschlagen haben, Fragezeichen, gegen Atlanta, den letztjährigen Super Bowl Teilnehmer, ja, fast schon Gewinner, je nachdem, an welchem Zeitpunkt man den Super Bowl ausgeschaltet hat. Aber klar, das ist vielleicht sogar noch ein besseres Matchup als New England gegen New Orleans, was die direkte Klasse der beiden Teams angeht. Beide Teams wollen natürlich ihre Vorherrschaft mehr oder weniger unter Beweis stellen. Insofern erwarte ich dann ein sehr spannendes Spiel.
Definitiv. Also es ist ja quasi das Rematch vom letzten Playoff.
Stimmt, das kommt noch dazu.
Also letztes Jahr. Beide Teams, auf jeden Fall vom Matchup her, das auf jeden Fall das Spannendste und auch das, am colorfulsten sozusagen, das Matchup. Beide Offenses super stark. Der Druck ist bei beiden Teams, glaube ich, nicht so groß wie bei New England, New Orleans, weil beide eben mit dem Sieg gestartet sind. Aber auf jeden Fall, was den Unterhaltungsfaktor angeht, wird das Spiel auf jeden Fall das Top-Spiel sein in dieser Woche, ist nicht zu Unrecht dann auch auf den Sonntagnachtslot geschoben worden. Und es ist ja auch die Saisoneröffnung für die Falcons in ihrem neuen Stadion.
Mhm.
Also viele Sachen, warum das auf jeden Fall lohnenswert ist, sich Green Bay gegen Atlanta anzuschauen.
Okay, Felix, dann dein nächster Vorschlag.
Mein nächster Vorschlag ist der Andy Reid Bowl, Philadelphia in Kansas City, auch ein 7 Uhr Spiel am Sonntag. Spannend einfach, weil Andy Reid lange Zeit in Philly war. Jetzt kommt hier Doug Peterson mit Carson Wentz, der letzte Woche extrem gut gespielt hat. Zu dem momentan vielleicht heißesten Team in der Liga, den Kansas City Chiefs, nach ihrem Auftaktsieg gegen die Patriots. Das wird auf jeden Fall ein richtig spannendes Spiel, weil das, was die Patriots nicht geschafft haben, das haben die Philadelphia Eagles, das haben wir im letzten Pod auch besprochen. Diese Front 7, die ist verdammt stark und das wird auf jeden Fall deutlich spannender, glaube ich, dann als damals mit den Patriots vergangene Woche.
Ja, das denke ich auch. Das Spiel finde ich auch insofern alleine schon interessant, um einfach zu sehen, wie stark ist die Offense von Kansas City. Also das Problem ist ja, New England wurde als eine der stärksten Defense in diesem Jahr gehandelt, nachdem sie im letzten Jahr schon als beste Defense nach Punkten abgeschnitten haben. Und dann lassen sie einfach mal 42 Punkte von Kansas City in der ersten Woche aufs Scoreboard kommen. Dann ist jetzt einfach die Frage, okay, war das halt so ein Ausreißer von Kansas City oder ist das die Regel bei ihnen? Wenn es die Regel ist, dann,
AFC-Favorit.
Dann ist Kansas City definitiv, wenn nicht sogar Super Bowl-Favorit. Gut, man wird sehen, was draus wird, ne? Das ist das, was ich, also die brennendste Frage, finde ich, an dem Spiel, also an dem Ergebnis des Spiels, an dem insgesamten Auftritt von Kansas City. Was können sie dann in der Folge quasi nach dem absoluten Upset gegenüber in Foxborough quasi dann wieder, ob sie es wiederholen können oder nicht? Das ist die Frage, die ich da so habe. Die drängendste zumindest.
Ja.
Gut, dann mache ich mal weiter. Jetzt muss man gucken, was habe ich denn noch hier für Spiele stehen. Ich würde dann als nächstes, glaube ich, Detroit gegen die New York Giants sagen. Für mich insofern interessant, weil das so zwei Quarterbacks sind, die der alten Garde kann man eigentlich schon fast sagen, ne?
Na.
Also Eli ja sowieso, Stafford ist ja mittlerweile auch schon 31 oder so.
Nein.
Aber ja.
Stafford ist 27 oder so, glaube ich. 26 Echt? Oder 27. Ja, klar. Check das mal aus.
Okay, my bad. Okay, auf jeden Fall zwei Quarterback-Namen, die so lange in den 29 ist, die lange in den Top 10 immer so gehandelt werden. Insofern ist das ja immer interessant, wenn man zwei Quarterbacks hat, die bekannt sind, wo man gucken kann, sind sie so gut wie immer oder sind sie so gut wie nicht immer oder so schlecht wie meistens bei Eli dann irgendwie, wenn er gerade nicht einen Super Bowl gewinnt. Und Detroit ist auch ein Team, das ich eigentlich sehr gerne mag, vor allen Dingen Matthew Stafford, den mag ich sehr gerne. Deswegen für mich so ein Spiel, das zumindest vielleicht subjektiv aus meiner Warte interessant ist.
Ja, also auf jeden Fall interessant. Die Giants im Grunde genommen ähnlich wie die Patriots vor der Saison als ein mögliches Super Bowl-Team gehandelt. Die Defense der letzten Saison und dann noch mit der Offense, wo viel investiert wurde mit dem Rookie-Tight-End, mit Brandon Marshall, die völlig abgetaucht ist im ersten Spiel gegen Dallas, ist jetzt wirklich die Frage, können die Giants überhaupt es mal schaffen, in gefühlt anderthalb Jahren mehr als 20 Punkte aufs Scoreboard zu bringen? Weil das werden sie müssen gegen Detroit. Also wenn sie unter 20 Punkten bleiben, werden sie das Spiel verlieren, weil Matthew Stafford einfach gerade im letzten Spiel gegen Arizona gezeigt hat, dass er diese Fourth-Quarter-Comebacks einfach abspulen kann, eins nach dem anderen. Und deswegen glaube ich einfach, dass die Giants in dem Spiel wirklich schon richtungsweisend feststellen werden, ob sie Chancen haben dieses Jahr oder nicht. Oder Beckham wird wahrscheinlich spielen, so weit sind die News bisher. Also
Moment, da bin ich aber anderer Meinung.
Nein, also ich habe heute noch gelesen, dass ich glaube Rappaport, wer es geschrieben hatte, dass Odell Beckham likely to play Status hat, aber ich weiß es auch nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass dass er noch geschont werden sollte vom Team aus, aber ich könnte mir vorstellen, dass er selber spielen will und sich dann vielleicht selber so Günther Netzer-mäßig aufs Feld einwechselt.
Okay, nee, du hast wohl doch recht. Ich habe eine Twitter-Nachricht gelesen, dass er selber gesagt hat, dass ihm die Ärzte gesagt haben, die Verletzung würde so 6 bis 8 Wochen dauern, bis sie ausgeheilt ist. Und das würde dann ja nicht passen mit dieser Woche. Und ich habe daraus halt beschlossen, dass er nicht spielt, aber okay. Das war dann nur die Nachricht, dass die Ärzte ihm das gesagt haben, aber nicht, dass er selber tatsächlich diese Woche aussetzt. Entschuldige bitte.
Angenommen, die Entschuldigung. Und ja, also wie gesagt, ich glaube, Detroit kann mit Selbstvertrauen in das Spiel gehen. Sie haben das erste Spiel gewonnen, was lange Zeit nicht so aussah. Und die Giants, die müssen das Spiel gewinnen, weil sonst wird es eng gegen Philly und auch gegen Dallas in der Division.
Ja, das stimmt schon. Ich meine, ich hatte die Giants ja auch sehr stark vor der Saison eingeschätzt.
Ich auch,
ja. Und bin wirklich verwundert über diesen schwachen Start. Aber klar, auch tierische O-Line-Probleme gehabt. Da funktioniert das natürlich auch nicht. Und wenn dann auch noch der beste Receiver ausfällt, ist es schwierig. Gut, Felix, dann bist du wieder dran.
Ja, mein letztes Spiel, was ich eigentlich, ja, es ist ein bisschen interessant, sage ich mal. Es flacht jetzt ein bisschen ab. Dallas, Denver hat jetzt, vom Namen her hört sich das natürlich spannend an. Ich glaube, insgesamt ist es aber nicht so ein ultra spannendes Spiel. Dallas schaue ich generell nicht mehr gerne seit der letzten Saison eigentlich, weil die Spiele wirklich relativ unspektakulär sind. Also Dallas spielt wirklich den einzigen Strumpf, den sie spielen können, runter. Da passiert nicht viel. Denver ist relativ limitiert, auch wenn Travis Simeon sehr gut gespielt hat in der ersten Woche gegen die Chargers. Bin ich mal gespannt. Also das könnte wirklich ein Low-Scoring, Free-Running-Game-Spiel sein, was auch okay ist, aber es ist jetzt nicht so ein Green Bay Atlanta-Spiel. Oder es ist auch kein Detroit Giants-Spiel. Oder na, also ich freue mich auch auf das Spiel, aber ich glaube, es wird schwierig sein. Also Denver wird auf jeden Fall besser laufen, als die Giants es gemacht haben gegen Dallas. Aber Dallas wird wahrscheinlich die Play Clock, also generell die Spielzeit wieder kontrollieren und das Spiel wahrscheinlich mit dann am Ende wieder 3 oder 6 Punkten gewinnen.
Ja, darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen, beziehungsweise es ist ein wahrscheinliches Ergebnis. Ich meine, Denver hat eine starke Defense. Insofern würde ich das Spiel doch sehr interessant finden, um einfach zu schauen, okay, wie ist es mit der Offense und Dallas bestellt. Es liegt nach wie vor unbeeindruckt, was das ganze Off-Field-Trouble um ihn herum so bedeutet. Macht er da weiter, wo er letzte Woche aufgehört hat. Und das ist mit Prescott, den ich für, ja, nicht für fürchterlich überbewertet halte, aber für überbewertet. Also ich finde das immer so ein bisschen schwierig, wenn der war ja dann, glaube ich, sogar in der Rookie of the Year Debatte im letzten Jahr und ich habe das so.
Er war auch Rookie of the Year letztes Jahr.
Ach, war er sogar? Mhm. Ne, da war eine MVP-Debatte drin, ne? Ja. Da war das so. Ja, stimmt, okay. Was ich halt überhaupt nicht nachvollziehen konnte, ne? Also ich habe mir die Spiele, die ich von ihm gesehen habe, okay, zugegebenermaßen, das waren letztes Jahr, glaube ich, auch nur 3 Regular Season Games, die ich gesehen habe. Da hat er mich halt überhaupt nicht überzeugt, ne? Also da muss ich wirklich sagen, okay, wenn man so ein starkes Laufspiel hat und so eine starke O-Line hat und wirklich auch häufig die Box einfach voll ist, wenn man dann mit 8 Leuten in der Box spielt, dass man dann im Passspiel relativ erfolgreich ist. So, da hat mir immer so das Verhältnis bei Prescott gefehlt. Aber gut, deswegen ist es für mich interessant und ja, kann ich es unterschreiben, ist auf jeden Fall eines der interessantesten Spiele. Bin ich dabei. Ja, jetzt ist es bei mir ein bisschen ähnlich. Ich habe jetzt auch nicht mehr ja so tolle Auswahl. Ne? Also Washington gegen LA habe ich mir noch aufgeschrieben. Ich reiße es mal einfach an ihn nur ganz kurz an. Da finde ich halt die Quarterback-Frage wieder interessant. Ne? Man hat zum einen Kirk Cousins, je nachdem, und auf der anderen Seite Jared Goff. Was machen die beiden? Ne? Was macht die Offense von LA insgesamt? Also, gut, letzte Woche halt ein 40-Burger aufs Scoreboard gelegt und diese Woche kann man es wiederholen gegen ein vermeintlich stärkeres Team. Das wäre so meine Frage.
Ich finde spannend bei den beiden LA-Teams, sowohl bei den Rams, ob das Kolosseum wieder so spärlich besetzt ist nur. Das sah ja wirklich komisch aus. Kennt man gar nicht aus den letzten Jahren, Jahrzehnten in der NFL, so ein Stadion, das so wenig besetzt ist. Und dann bin ich sehr gespannt auch auf die Chargers. Da werde ich mir auf jeden Fall den Anfang angucken, bevor ich dann zu Dallas Denver rüber switche. Das neue StubHub, beziehungsweise das heißt neu, aber das neue Zuhause sozusagen der Chargers ist ja eigentlich ein Fußballstadion der LA Galaxy. Genau. Ist. Wie das aussehen wird, wie da die und vor allen Dingen, wie viele Fans werden da sein?
Na ja, gut, ich meine, das wird ja wahrscheinlich voll sein. Das ist ja nur ziemlich klein, oder? Ja. Passt da nicht irgendwie nur 27.000 rein?
Ja, irgendwie sowas. Aber die Frage ist auch, haben die Chargers schon eine genug Fanbase? Und die Rams spielen ja auch zeitgleich, ne? Also du hast quasi 2 zeitgleich Spiele in LA. Da bin ich mal gespannt. Also wenn ich mir angucke, dass letzte Woche zum Saisonstart nur 30.000 oder so im Kolosseum waren für die Rams, wenn ich mir denke, dass davon vielleicht noch 5.000 zu den Chargers gehen oder vielleicht noch ein paar Tausend dazukommen, ja. Da hast du nachher so ein Fußballstadion mit einer Kapazität von 27.000, in dem 10.000 Fans sitzen. Also da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie das aussehen wird.
Naja, das kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Also das würde mich schon sehr stark verwundern. Ich glaube schon, dass es ausverkauft ist. Ich habe auch in einem Tweet gelesen, erstmal habe ich gelesen, dass ich glaube offiziell 67.000 Karten verkauft waren fürs Kolosseum. Und dann habe ich in einem anderen Tweet gelesen, dass es einfach zu heiß war. Irgendjemand hat seinen Freund gefragt, warum er nicht im Stadion ist, oder Bekannten oder Kollegen oder wie auch immer, und der hat einfach gesagt, es sei viel zu heiß. Klingt für mich nach einer vernünftigen Erklärung.
Naja,
das Wetter schön ist am Ende des Sommers oder so, und dann halt nicht so ein überzeugendes Spiel dabei ist. So. Und das ist auch, glaube ich, das Problem, dass du in dem Kolosseum keine Sonnenschutzfunktion hast. Ne?
Aber zieh dir mal die College-Spiele rein, die sind ausverkauft. Wenn USC und UCLA da spielen, dann...
Ja, da wird man auch deutlich besser unterhalten, ne? Ja, okay. Wollen wir dann die Vorstellung des kommenden Wochenendes, der kommenden Spiele hiermit abhaken? Oder willst du noch was reinlegen?
Nee, alles gut. Können wir abhaken.
Okay, dann machen wir mal ganz fix weiter mit so 1, 2, 3 Talking Points, die wir so jeweils haben. Wir wissen jeweils nicht, was der andere sich überlegt hat. Deswegen schmeiße ich einfach mal die Wahl zu dir rüber, Felix, und hau rein.
Also ich habe quasi einfach nur eine ganz einfache Frage. Mhm. Man sagt ja, quasi NFL-Teams werden oder sollten um die O-Line und die D-Line gebaut werden. Ja. Das heißt, mit der O-Line und der D-Line bestimmst du das Spiel. Du kannst die Zeit bestimmen, quasi die Zeit, die du den Ball hast, oder die Zeit auch, die der Gegner den Ball hat. Und das ist quasi so das Wichtigste. Und du schaffst das Momentum und du bist halt sozusagen dieses Enforcer-Team, wenn du quasi eine starke D- und O-Line hast. Das heißt, im Grunde genommen müsstest du, nicht so wie die Colts das gemacht haben, zum Beispiel in die D- und O-Line investieren als allererstes und darum herum ein Team aufbauen. Jetzt meine Frage, welches Team hat deiner Meinung nach die beste Kombination aus Defense und Offensive Line?
Puh. Ja. Okay, eine der besten O-Lines wäre Dallas.
Ja.
Oder die Raiders.
Ja.
Die Raiders jetzt. Ja, das ist vielleicht die Raiders die Antwort.
Ja, das ist ja deine Meinung. Also, wie gesagt, das
ja. Ich glaube, so spontan würde ich die Raiders nehmen. Einfach eine unheimlich starke O-Line. Ja, doch, ich glaube, das wäre meine Antwort. Mit Khalil Mack als Passwasher. Das wäre jetzt so spontan meine Antwort. Was ist deine?
Meine war, ich kann mich nicht entscheiden zwischen den Kansas City Chiefs und den LA Rams.
Okay.
Das sind für mich die beiden stärksten Kombinationen aus Defensive Line und Offensive Line. Also wo beide Linien zumindest ähnlich gleich stark sind. Das ist so mein Ding und ich bin sehr, lege der, beziehungsweise schaue da jetzt immer mehr und mehr drauf auf quasi dieses O-Line-Spiel und auch das Defensive-Line-Spiel, weil das ist quasi wirklich, was ich früher lange Zeit auch nicht so ganz begriffen habe, beziehungsweise wo ich auch immer gedacht habe, so ja, es ist auch viel geiler, wenn du zwei richtig coole Wide-Receiver hast und einen Tom Brady oder so, aber es ist wirklich so, das A und O ist die Defensive-Line und die Offensive-Line.
Ja. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich finde, es gibt da, das hängt so ein bisschen von den Umständen ab. Also ich finde nach wie vor, das Erste, was du haben musst, ist ein Quarterback. Zumindest einen Top-12-Quarterback, würde ich sagen. Ich finde, das sollte das erste Ziel sein, der erste Posten sein, den versuchten Team zu erreichen. Dass man einen Quarterback hat, von dem man weiß, der ist in den Top 12 oder der kann da dort hineinkommen. Mhm. Wenn man das erfüllt hat, dann macht es durchaus Sinn, in die O- und D-Line zu investieren. Ich meine, wenn man sich zum Beispiel die Patriots anschaut, das Passspiel von den Patriots wurde immer mehr darauf ausgelegt, gerade im letzten Jahr, unheimlich schnell zu sein, dass man wirklich unheimlich schnell einen Release hat und dementsprechend das O-Line-Play nicht mehr so wichtig wurde. Wenn man halt weniger beschützen muss, weniger lang beschützen muss, dann muss man auch nicht mehr so gut sein. Wenn
ja, aber
man dementsprechend also einen sehr guten Quarterback hat, ja, okay.
Also, aber die Patriots haben auch als Team, und jetzt, ohne das jetzt zu lang zu bringen, das Thema, in den letzten Jahren, wenn sie investiert haben, mit am meisten in Defensive Line und Offensive Line investiert. Ob es jetzt im Draft war oder auch in Free Agency, haben sie ganz genau eben auch darauf Wert gelegt, auf ihre Lines. Und hatten mit ein paar Ausnahmen auch immer eine Top 10 auf jeden Fall Offensive Line. Und die D-Line, zumindest in den letzten Jahren, war auch immer vom Namen her nicht so großartig, aber extrem stark.
Ja, wobei da würde ich dann auch wieder hingegen sagen, dass ja auch viel mit dem Coaching beziehungsweise mit dem Gameplan zu tun hat. Wenn man sich die Offensive Line anschaut und das halt auch wieder ins Verhältnis setzt, wie schnell Tom Brady den Ball im Schnitt immer los wurde. Ich glaube, das waren im Schnitt 2,3 Sekunden im letzten Jahr, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Wie will man denn innerhalb von 2,3 Sekunden diese 5 Meter oder ja 5 bis 7 Meter überbrücken überhaupt, um überhaupt zum Quarterback zu gelangen? Natürlich ist es ein Schnittwert, aber insgesamt durch diesen schnellen Release
aber
ist es einfach unglaublich schwierig. Deswegen ist halt die O-Line automatisch auch besser gerankt. Das ist so mein Gedanke dabei. Aber ja, klar, es macht es natürlich auch, man darf auch nicht vergessen, wenn du eine gute O-Line hast, dann macht es das natürlich auch für den neuen Quarterback deutlich leichter, gut zu spielen. Dann ist dann irgendwo die Frage, was kommt zuerst, das Huhn oder das Ei? Aber diese Skill-Position-Spieler, ich glaube, das ist, ja, ich weiß nicht, ob das unbedingt einen besseren Approach gibt oder einen schlechteren. Ich könnte mir gut vorstellen, dass beides ähnlich erfolgreich sein kann, je nachdem.
Okay. Was ist dein Talking Point?
Mein Talking Point, das muss ich mal kurz gucken. Ja, wollen wir mal wieder über Andy Dalton reden?
So viel haben wir noch gar nicht über ihn geredet.
Ja, stimmt, aber wir haben ihn schon prominent platziert, auf jeden Fall mit der Dalton-Line. Nun ja, Tja, lass uns über Andy Dalton reden. Glaubst du, dass er durch ist?
Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, AJ McCarron als Backup hat einfach noch nicht genug gezeigt, dass man ihn jetzt da reinwerfen sollte, finde ich. Es ist auch jetzt gerade Woche 2. Das Spiel von gestern hat gezeigt, dass zwar Andy Dalton momentan echt in einem Loch ist, aber das Team insgesamt auch einfach nicht gut ist. Da fehlt also der Touchdown-Run von Watson ist einfach bezeichnend. Also das war so ein bisschen so ähnlich wie bei den Patriots. Also keiner hat sich so wirklich engagiert, ihn zu Fall zu bringen. Also man hat so ein bisschen so probiert, aber hoch, da werde ich ein bisschen geblockt. Okay, dann mache ich eigentlich nichts mehr. Also es wirkte insgesamt das Spiel der Bengals sehr, sehr lethargisch und auch nicht so wirklich nicht wirklich verstanden, dass es jetzt was zählt und dass es wichtig ist, jetzt auch Spiele zu gewinnen. Von daher, ich glaube nicht, dass Andy Dalton meiner Meinung nach das Problem der Cincinnati Bengals ist, sondern es ist ganz klar das Team insgesamt und die Einstellung.
Ja, also ich glaube schon, dass seine Tage abgezählt sind. Ich glaube nicht, dass jetzt McCarron da schnell reingeschmissen wird. Aber auf Dauer schon. Man hat ja auch in der Offseason Gerüchte gehört, dass es irgendwie Trade-Anfragen an Cincinnati gab, ob er denn irgendwie verfügbar ist, ob man ihn irgendwie traden kann. Das haben die Bengals immer abgelehnt. Schon ein Zeichen dafür, dass man ja auf ihn setzt, weil ich glaube auch, es war irgendwie ein First-Round-Pick im Gespräch und sowas lehnt man ja nicht irgendwie mit einer Wischgeste einfach mal so schnell ab. Da denkt man ja schon drüber nach. Ja, und dann ist die Frage, wann bringt man denn dann so ein Backup ins Spiel, von dem man sich in der Zukunft mehr erwartet? Das ist dann natürlich was, das macht man nicht in Woche 3, wenn man schon 0-2 zurückliegt und die Fans überhaupt noch insgesamt Erwartungen haben. Der beste Fall ist natürlich, wenn man dann in der Mitte der Saison, vielleicht nach einer Bye-Week, das ist immer so ein schöner Moment, wenn man 2 Wochen Zeit hat, sich vorzubereiten. Wenn man dann einen jungen Quarterback einfach mal ins Geschehen schmeißt, die Fans haben keinerlei großen Erwartungen mehr, das heißt, es ist dann nicht mehr so der Druck von außen da, um dann den jungen Spieler zu verunsichern. Und dann kann man in Ruhe mal schauen, okay, man bringt ihn rein, guckt, wie er sich schlägt, guckt, wie er dann gecoacht werden kann, was er so aufnimmt an Neuigkeiten und wie er sich entwickelt. Und dann hat man zumindest in der nächsten Offseason einen perfekten Moment erreicht, wo man dann anfangen kann zu evaluieren. Kann man sagen, okay, können wir auf den bauen in der Zukunft? Wie ist die Kurve? Wiefern kann er sich noch verbessern? Oder ist die Geschichte auch einfach so, das ist nicht das, was wir uns erhofft haben und wir müssen uns noch einen neuen Quarterback untersuchen? Hm. Natürlich alles für den Fall, dass Andy Dalton sich nicht wieder fängt.
Ja, also ich glaube, er wird sich fangen. Die Bengals sind auf jeden Fall, ich habe sie nicht so stark eingeschätzt vor der Saison, aber dass sie so schlecht sind, hätte ich auch nicht gedacht. Ich glaube, die Bengals werden, wenn es gut läuft, noch einige Spiele gewinnen, aber werden jetzt im Mittelfeld irgendwo landen insgesamt, also werden ja auch in der AFC North nichts mehr, glaube ich, zu besprechen haben. Von daher kann Andy Dalton sich jetzt noch mal ein bisschen beweisen. Und ich glaube, er kann es auch. Er hat es gezeigt, dass er jetzt kein Schlechter ist, auch wenn diese Dalton-Scale mit Sicherheit eine Berechtigung hat. Ich glaube, Andy Dalton wird sich wieder fangen und das Problem sehe ich eher im Team gesamt.
Ja, also das stimmt, da bin ich jetzt gar nicht drauf eingegangen. Es scheint wirklich irgendwie Problematik im Team selber zu gehen. AJ Green hat ja irgendwie jetzt auch noch irgendwie was erzählt, dass er mit seinen Targets nicht einverstanden war, wie oft er angeschmissen wurde oder so ungefähr. Kein gutes Zeichen. Allerdings ist da natürlich ein Quarterback-Wechsel auch immer gut, um das Team wieder auf Spur zu bringen. Ne? Wenn das Team merkt, okay, da gibt's jetzt einen Wandel, okay, jetzt können wir es mal probieren. Wäre wieder ein Pro-Argument, aber gut, natürlich auch nicht unbedingt ein sehr starkes.
Nee, und vor allen Dingen guck dir die Texans an, die haben es über Jahre hinweg gemacht, dass irgendwie dann auch Receiver gesagt haben, ja, voll gut, dass wir jetzt den Wechsel gemacht haben und das ist so gut, oder wie der mir im Training die Bälle schon immer in der Preseason zugeworfen hat, das war immer so toll. Es hat nie was gebracht. Also es ist immer sehr, sehr schwierig, wie schnell du dann auch deine Backups voller verheizt.
Ja, unvergessen dieser Moment bei, ich glaube, das war bei Hard Knocks, ne, wo Bill O'Brien dann über seine Quarterbacks in dem Trainerraum gesprochen hat und dann so, oh, die scheiß Medien, die machen sich so über unsere Quarterbacks lustig. Alle unsere 3 Quarterbacks können spielen. Und was waren das denn für Quarterbacks? Tom Savage, Ryan Mallett und der letzte.
Brian Hoyer.
Ah ja, Bueno, ja. Und alle sind da total wusch. Ja, ich habe noch irgendwie einen Tweet gesehen, 2027, Bill O'Brien startet den 18. Quarterback oder so in seiner Karriere bei den Texans und die ganze Medienwelt fragt sich, ist das der Quarterback, der die Wende bringt? Ja, durchaus vorzustellen, die Texans und die Quarterbacks, beziehungsweise Billy O'Brien. Tja, ist er noch ein Quarterback-Flüsterer?
Oder ich hab einen guten Satz gehört, er ist der Kaiser Sosa, der Quarterback-Flüsterer.
Hört. Das hast du bestimmt bei entweder bei Mike Lombardi oder bei der Rich Eisen Show gehört, oder?
Es war bei der Rich Eisen Show, als Michael Lombardi zu seinem wöchentlichen Besuch da war.
Gut vorhergesehen, oder? Ja, das ist so eine typische Mike Lombardi-Quote, das passt sehr gut zu ihm. Aber auch sehr schön. In Ordnung. Ja, ich glaube, dann haben wir es soweit. Oder willst du noch was rein?
Nee, alles gut.
Wunderbar. Ja, dann hoffe ich, dass euch unser neues Konzept gefallen hat. Dass es uns auch gefällt. Und genau, dann bleibt mir eigentlich nicht viel, als euch ein schönes Wochenende zu wünschen mit tollen Spielen, vielen Touchdowns. Und so weiter. Und ich bedanke mich bei dir, Felix.
Danke auch. Ja, viel Spaß. Schaut euch die Spiele an. Wir sprechen am Dienstag drüber.
Genau. Bis Dienstag. Bis dahin. Ciao.